Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In Afghanistan haben vor einigen Wochen die radikal-islamischen Taliban wieder die Herrschaft übernommen. In den Medien waren bärtige Männer mit schweren Waffen zu sehen, wie sie dicht gedrängt auf Pritschenwagen durch die Hauptstadt Kabul fuhren, an den Füßen oft nur Badelatschen. Viele Afghanen flohen oder versuchen noch immer, das Land zu verlassen, aus Angst vor der religiösen Radikalität der neuen Herrscher. Doch woran glauben Sie überhaupt? Wie interpretieren Sie den Islam? Und welche Rolle spielt die Religion in Ihrem Weltbild? Abdul Ahmad Rashid berichtet.
Idris Nasseri ist Juniorprofessor am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. Der promovierte Jurist mit afghanischen Wurzeln beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Ideologie der Taliban. Als Ursprungsort ihrer Denkweise gilt der Ort Deoband im Norden Indiens, eine Region, die seit Jahrhunderten muslimisch geprägt ist. Hier entstand während der britischen Kolonialherrschaft jene religiöse Strömung, die bis heute wirkt.
Diese religiöse Strömung, die geht zurück auf die Zeit um 1867, als die britische Kolonialisierung ihre Blüte in Indien hatte und auch im Grunde genommen die Rechtssysteme in eine Art anglo-muslimisches Recht umgewandelt hat. Und all die Relevanz, die das islamische Recht zuvor in Indien der damaligen Zeit genossen hat, ad absurdum geführt wurde.
Dagegen entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Deoband intellektueller Widerstand. Es entstanden religiöse Lehreinrichtungen.
Man hat in erster Linie die Ziele verfolgt, die eigenen Quellen so zu studieren, dass man intellektuell, argumentativ gegenüber dem Kolonialherrschaft auch sich auf Augenhöhe mit ihnen bewegen kann. Das war die Zielsetzung dieser ursprünglichen Idee.
Die Schule von Deoband steht für einen streng dogmatischen Ansatz. Nur die Quellen des Islam, also der Koran und die Prophetentradition, besitzen Autorität. Alle Erscheinungen der Volksfrömmigkeit wie Heiligenverehrung, bildliche Darstellungen, Musik und Tanz lehnen die Deoband-Gelehrten ab. Der Gedanke dahinter, für die Unterlegenheit der Muslime gegenüber den Briten sei allein der Umstand verantwortlich, dass sie sich von den Wurzeln des Islam gelöst hätten. Die Strömung breitete sich auf dem gesamten indischen Subkontinent aus. Ihr Zentrum lag in Indien, Pakistan und Bangladesch. Später kamen durch die Immigranten auch Großbritannien und Südafrika dazu. Neben der Al-Azhar-Universität in Ägypten etablierte sich die Schule von Deoband als wichtigste Institution im sunnitischen Islam. Ende 1979. In Kabul marschieren die Truppen der Sowjetunion ein und besetzen das Land. In der Bevölkerung formiert sich Widerstand. Es beginnt ein jahrelang anhaltender Krieg. Viele Menschen fliehen aus dem Land, unter anderem nach Pakistan. Dort kommen sie mit der Deoband-Schule in Kontakt, vor allem mit einem pakistanischen Ableger.
Sie wurde in erster Linie in den Grenzgebieten zwischen Afghanistan und Pakistan unter damals dem Begründer Samiul Haq, nachdem auch diese Madaris benannt sind, die sogenannten Haqqaniya, diese Seminare gegründet, um die zahlreichen Flüchtlinge aus dem benachbarten Afghanistan und auch in dem eigenen Land, die Waisenkinder, die Bedürftigen, die Marginalisierten, eine Lehreinrichtung zu geben, in der sie nicht nur Essen, Trinken, Bekleidung finden, sondern auch als eine Art Schule, in der ihnen der Widerstand gegen die Invasoren und hier in diesem Falle Russland vermittelt wird. Das war sozusagen die Brutstätte des damaligen Dschihads gegen die Sowjetunion.
Viele der späteren Taliban-Führer besuchten die Koranschulen der Haqqaniya, ein Netzwerk, das für zahlreiche tödliche Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht wird. Erst kämpften sie gegen die Soldaten der Sowjetarmee, später dann gegen die Mujahedin-Führer, die sich nach dem Abzug der Sowjets jahrelang in Afghanistan bekriegten. Ab Mitte der 90er Jahre beherrschten dann die Taliban Afghanistan und etablierten dort ein strenges Islamverständnis. Doch für die Bewegung der Taliban ist nicht nur der Islam wichtig, der sich im heutigen Afghanistan vor rund 1000 Jahren durchgesetzt hat. Große Bedeutung hat auch das Pashtunwali, ein aus vorislamischer Zeit stammender Verhaltenskodex, der über Jahrhunderte hinweg das Zusammenleben des Volkes der Pashtunen regelte.
Das Pashtunwali umfasst die ethischen und moralischen Werte eines Pashtunen, dessen Prägung mehr als 1000 Jahre zurückliegt. Es ist sehr viel älter dementsprechend als der Islam. Und es ist ein Kodex von Moralvorstellungen, Verhaltensweisen eines Pashtunen. Das Pashtunwali wird auch als Identität der Pashtunen bezeichnet. Also der Islam und das Pashtunwali sind Identitätsmerkmale eines Pashtunen.
So die in Hamburg lebende Islamwissenschaftlerin Muska Hakikat, die selbst Paschtunin ist. Sie forscht seit Jahren zu diesem Kodex. Die Paschtunen sind ein Volk im Vielvölkerstaat Afghanistan und dominierten das Land in seiner Vergangenheit. Da die Taliban mehrheitlich aus Paschtunen bestehen, hat der Verhaltenskodex des Paschtun Wali für sie große Bedeutung. Dazu gehört auch das Element des Torah.
Torah bedeutet Kampfbereitschaft und liegt der Vorstellung zugrunde, dass der Paschtune oder dass ein Mann ständiger Bedrohung ausgesetzt ist. Die Außenwelt ist feindlich. Man muss sein Gemeinwesen schützen, man muss sich schützen. Das birgt hinter Torah und auch in ihrem Grundbild des Weltverständnisses. Ich denke, das ist so der eine Faktor, die Kampfesbereitschaft und Kampfhaltung. Und der andere Faktor ist meiner Meinung nach die Geschichte. Die Geschichte hat ihnen eben gezeigt, dass seit Gründung Afghanistan sie ständig von Fremdherrschaft bedroht wurden.
Dieses Gefühl der Bedrohung war eines der Motive dafür, dass die Taliban die ausländischen Truppen in Afghanistan jahrzehntelang bekämpften. Doch die islamische Werteordnung, die Scharia, und der paschtunische Verhaltenskodex, das Paschtun Wali, geraten immer wieder in Konflikt miteinander. Beispielsweise bei der Behandlung von Frauen. In vielen islamischen Ländern besitzen Frauen zwar noch lange nicht die gleichen Rechte wie Männer, doch selbst dort haben sie Zugang zu Bildung und Arbeit. Im Paschtun Wali hingegen ist dies nicht vorgesehen. Daher die Auffassung der Taliban, Frauen dürften keine Schulen besuchen. Und in einem musikverliebten Land wie Afghanistan verbieten die Taliban den Menschen das Hören von Musik, einmalig in der islamischen Welt. Das Musikverbot ist allerdings nicht durch das Paschtun Wali gedeckt, sondern die Taliban begründen es mit ihrer Islamauslegung. Der Jurist Idris Nasseri von der Universität Paderborn kritisiert diesen Sonderweg der Taliban.
Die kochen sich ihren eigenen Islam, den sie im Grunde genommen ja auch tatsächlich in keiner anderen mehrheitlich von Muslimen bevölkerten Land finden. Das ist ja das, was die Taliban letztendlich auch ausmacht, dass sie eine lokale Bewegung sind, anders als andere Bewegungen, die sich eher auf einer globalen Ebene bewegen, wie die IS oder Al-Qaida. Und das ist eben nicht die Ambition der Taliban. Sie haben in erster Linie eine sehr auf Afghanistan und auf Grenze zu Pakistan und Teile von Pakistan bezogene Realität.
Musikverbot und Kampfbereitschaft. Abdul Ahmad Rashid war das über das Weltbild der Taliban.